Hey, cool bei euch zu sein. Der Lobpreis war total stark. Vielen Dank. Es ist immer richtig toll, in Gottes Gegenwart einzutauchen, ihm zu begegnen und sein Herz vor ihm weich werden zu lassen. Bevor ich mit der Predigt starte, also ich werde die Predigt in zwei Teile aufbauen. Ich werde zuerst einmal mit uns in Gottes Wort hineinschauen und was Gott zu dem Thema, was ich mitgebracht habe, uns sagen möchte. Und der zweite Teil wird dann in dem Fokus vom AVC sein, wo ich mit euch die Projekte und ein paar Videos teilen werde, wo das Ganze etwas persönlicher werden wird und nicht so weit entfernt bleiben soll. Bevor wir starten, viele von euch, die haben so ein Imageheft bekommen und falls nicht, dann keine Angst, ich habe noch mehr dabei. Und ich möchte euch einmal einladen, wenn ihr eins habt, selbst auf Seite 6 zu schlagen oder bei euren Nachbarn mit reinzuschauen. Und zwar steht der AVC auch für ein Thema, was ich total toll finde, nämlich Menschen, die gute Nachricht zu erzählen, die sonst nicht erreicht werden. Und hier auf der Seite seht ihr so ein ganz kurioses Fahrzeug, das konzipiert wurde, dass es über die Eisstraße bis nach Sibirien fahren kann. Also das müsst ihr euch so vorstellen, dort sind regelmäßig minus 45 bis minus 60 Grad Celsius. Und je nachdem, wie kalt es ist, wird die Eisschicht dicker, auf der man fährt. Also keine Beton-, keine Asphaltstraßen, sondern eine Eisstraße, auf der Zentimeter dicker Schnee liegt. Und dieses Fahrzeug, das kann sozusagen sowohl über Schnee als auch über Eis, als auch ein Stück weit auf Wasser fahren tatsächlich. Das heißt, wenn das Eis unter dem Fahrzeug wegbricht, dann ist das nicht so tragisch, sondern es kann dort weiterfahren. Also verrückt, was man bauen kann, entwickeln kann, aber total praktisch, um die Menschen am Ende der Welt zu erreichen. Weil wenn man dort zu Fuß durchgehen müsste, könnt ihr euch vorstellen, minus 45 Grad, minus 60 Grad, das hält kein Mensch lange durch. Aber mit dem Fahrzeug schaffen wir es, von Dorf zu fahren. Die sind so in der Regel 500 Kilometer entfernt. Und das bedeutet von Dorf zu Dorf eine Fahrt von circa 2 bis 3 Tagen in diesem Auto mit 10 Personen. Und auf diesem Auto, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, aber da ist ein großes Wort, nämlich Hoffnung drauf. Und das ist das, was den Menschen dort am meisten fehlt. Die sind so hoffnungslos, weil die fühlen sich alleingelassen, im Stich gelassen. Die leben dort von dem, was die Natur ihnen geben kann. Ihr könnt euch vorstellen, bei der Gradzahl, Landwirtschaft ist nicht das, was man machen kann, sondern tatsächlich Fischfang, Jagd oder Bären sammeln oder so. Das sind so die Hauptnahrungsquellen oder halt das, was Russland den Menschen zum Leben noch durch Spedition oder so zum Leben geben kann. Aber total krass ist es, wie die Menschen dann auf dieses Fahrzeug und auf die Menschen reagieren. Also die lesen dieses Wort Hoffnung und die fragen natürlich sofort, was wollt ihr hier zum einen, weil da fährt sonst niemand hin freiwillig in diese Gebiete, wo es so kalt ist. Und zum Zweiten, wie können wir Hoffnung bekommen, weil das ist das, was wir suchen. Die jungen Menschen dort, die ziehen alle weg. Und die Älteren haben Angst, irgendwann auch dort alleine zu sterben, ohne dass jemand ihnen helfen kann, wenn sie älter werden. Und es ist total unglaublich, was für ein Hunger und was für eine Sehnsucht unser Team dort erlebt. Die Gottesdienste, die dort veranstaltet werden, die dauern 6 Stunden und länger. Weil die Menschen wollen einfach nicht aufhören. Die sehnen sich so danach, diesen Gott zu erleben, ihm zu begegnen, mehr von ihm zu hören, ihr Leben zu ändern, das Richtige zu tun. Und das ist etwas, was ich total stark finde und so einen kleinen Einblick geben soll in die Arbeit vom AVC, der quasi bis an die Enden der Welt geht, um Jesus gute Nachricht zu verkünden und Menschen zu helfen, die in welcher Form auch immer Leid, ob Einsamkeit, ob Hunger, ob Verfolgung helfen möchte. Und ich möchte mit euch heute betrachten, wie Menschen, die verfolgt werden, die Leid erleben, wie die mit Angst umgehen können und sollten. Und dazu möchte ich mit euch eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen, eine Geschichte, die mit Sicherheit viele von euch kennen. Und zwar an dem Punkt Ich hole mal ein ganz kleines Stückchen aus. Das Volk von Israel, Gottes Volk, ist in Ägypten versklavt. Gott führt sie dort hinaus, führt sie durch die Wüste, aber mit einem Ziel, sie in das verheißene Land hineinzuführen. Und vor der Haustür zum verheißenen Land sozusagen senden die Israeliten 12 Kundschafter aus. 2 davon, Josua und Kaleb, sagen, wow, das ist ein unglaubliches, fruchtbares Land. Gerade wenn man aus so einer Eiswüste herauskommt und dann so eine saftigen Wiesen sieht, was muss das für ein Anblick sein? Überschwänglich, in dem Milch und Honig überfließen. Und die anderen 10 Kundschafter kommen zurück und erzählen davon, wie stark die Feinde sind. Und da bleibt mir immer dieser Satz vor Augen und in Erinnerung: Wir sahen sie wie Riesen und sie haben uns wie Heuschrecken wahrgenommen und so haben wir uns gefühlt. Und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte schon mal weitergelesen hast. Aber natürlich gibt es auch den Punkt, Kundschafter sollen ja etwas berichten. Und jetzt ist die Frage, wie geht das Volk Israel mit diesen Aussagen von diesen 12 Kundschaftern um? 4. Mose, Kapitel 14, ab Vers 1. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben? Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. 2 der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Soweit erstmal. Wow, also da kommen diese 10 Botschafter und erzählen, wie gewaltig die Feinde sind, wie befestigt die Burgen sind. Und 2 von ihnen sagen: Nein, Gott ist doch viel größer als das. Aber wenn wir das weiterlesen hier, was für eine Angst dieses Volk hatte, diesen Schritt zu gehen. Und das ist das, was ihre Entscheidung letztlich geprägt hat. Sie haben der Angst und diesen 10 Kundschaftern, die ängstlich zurückgekommen sind, vertraut, statt Josua und Kaleb und Mose und Aaron, die gesagt haben: Gott ist größer. Er ist an unserer Seite. Was haben wir bereits alles für Zeichen und Wunder mit ihm erlebt? Kommt mit und vertraut uns, dass wir dieses Land einnehmen werden. Und das Krasseste finde ich an dieser Geschichte: Die Angst in ihnen ist so groß, dass sie die anderen steinigen wollen und einen neuen Anführer wählen wollen, der sie zurückbringt nach Ägypten. Wenn man mal überlegt, wie sie dort gelebt haben, wem sie dort ausgesetzt waren und was sie mit Mose, Aaron und Gott erlebt haben in der Wüste, die sich immer wieder um sie gekümmert haben, immer wieder auf ihre Bedürfnisse eingegangen sind, dass sie die von jetzt auf gleich, die Entscheidung aus der Angst treffen: Das wollen wir nicht, lasst sie uns steinigen und ein neues Kapitel starten. Das finde ich wirklich krass. Und die Frage ist: Wie gehst du mit Angst um? Wie gehe ich mit Angst um? Und ich komme aus keiner christlichen Familie, sondern ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ja einmal im Jahr zu Weihnachten in die Kirche gegangen ist, bis wir dann Teenager waren und gesagt haben, nee, das ist uns zu blöd. Dann sind wir da auch zu Hause geblieben. Und irgendwann in meinem Leben, ich war kurz davor, die Schule abzuschließen, hat mich ein Schulfreund immer wieder zum Jugendkreis eingeladen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, gehst einmal mit und dann sagst du, das ist nichts für dich und so. Ihr kennt vielleicht die Methode. Aber dort habe ich etwas erlebt. Ich habe eine Gemeinschaft erlebt, wie ich sie weder in einem Sportverein noch in meiner Familie noch woanders erlebt habe. Und das hat mich getriggert. Das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ob es einen Gott gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist cool. Da will ich sein. Davon will ich mehr. Und so bin ich überhaupt mit Gott in Berührung gekommen. Es war dann ein längerer Prozess, bis ich Gott mein Leben gegeben habe und bis ich erkannt habe, was Jesus alles für mich getan hat, bis ich wirklich seine Liebe erlebt habe in meinem Leben. Aber dort fing es an. Aber mein normales Leben ging erstmal weiter nach der Schule. Und ich war mir ziemlich schnell klar, okay, Studium wollte ich nicht, ich wollte lieber Geld verdienen und so langsam aus dem Elternhaus rausgehen und habe dann eine Ausbildung angefangen. Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte, was nicht mein Plan war. Nämlich, ich habe in der Probezeit eine Kündigung bekommen, ohne dass mir gesagt wurde, was jetzt der Grund wäre. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war damals 17 Jahre alt. Irgendwie lief bisher immer alles wie geschmiert. Schule war relativ einfach, also ich hatte nicht so viel Probleme mit dem Lernen, hatte ein gutes Kurzzeitgedächtnis und Prüfungen waren demher sehr einfach für mich. Aber irgendwie gehörte das nicht zu meinem Plan, jetzt hier eine Kündigung zu bekommen, sondern ich hatte doch einen anderen Plan. Und ich fühlte mich in dieser Situation völlig allein und völlig überfordert und hilflos, denn ich konnte diese Kündigung nicht verschwinden lassen, nicht rückgängig machen und ich hatte aber auch keinen anderen Plan. Und ich wusste auch nicht, wie ich das meinen Eltern sagen sollte. Und in dieser Angst, was diese Kündigung bedeutet und auch für mein weiteres Leben für Auswirkungen hat, habe ich eine Entscheidung getroffen, aus der Angst heraus. Und die Entscheidung war, erstmal so tun, als wäre nichts passiert. Könnt ihr euch vorstellen, eine selten dämliche Entscheidung. Also ich bin erstmal jeden Tag wieder neu aufgestanden, wie sonst auch, und habe so getan, als würde ich zur Arbeit gehen. Dass es irgendwann auffliegt, ist ja logisch. Aber das will man in dem Moment natürlich nicht wahrhaben, sondern die Angst bringt einem dazu, so etwas zu schieben und zu ignorieren und verrückte Pläne zu entwerfen. Hauptsache, es kommt nicht ans Tageslicht. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und meine Eltern waren zum Glück sehr versöhnlich und hatten auch Verständnis. Und wie ihr seht, habe ich mein Leben auch auf die Reihe gekriegt. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, die Angst hat mich hier so in Griff genommen, dass ich eine super dumme Entscheidung getroffen habe für mein Leben. Und das Gute ist, Familie und Gemeinde, denn Gemeinde ist ja Familie, sind ein guter Raum, um Fehler zu machen. Denn dort sind Menschen, die einen lieben und die einem vergeben. Und aus Fehlern kann man lernen. Lernen, Sachen anders zu machen, wenn man wieder in solche Situationen kommt. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal mit Angst konfrontiert worden, vielleicht in einer leichten oder in einer schwierigeren Situation. Und die Frage ist, wenn wir mal eine schlechte Entscheidung getroffen haben, tun wir sie dann einfach immer wieder? Oder verändert sich unser Denken, verändert sich unser Herz an dieser Stelle und hilft uns beim nächsten Mal anders zu handeln, unsere Entscheidungen aus anderen Beweggründen zu treffen? Mir hat das damals sehr geholfen und ich möchte euch noch eine andere kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen zum Thema Angst, denn ein ganzer Zeitabschnitt ist vergangen. Ich bin 29 Jahre alt auf einmal statt 17 und bin schon sehr lange mit Gott unterwegs. Ich habe auch schon die Jugendleitung zwischendurch mal gemacht in der Gemeinde und bin auch Teil vom Leitungsteam geworden. Und mein Fundament in Gott ist viel stärker geworden. Und gleichzeitig, und dazu muss ich noch einmal kurz eine Information mit reingeben, gibt es eine Angst, die immer noch sehr präsent ist in meinem Leben. Nämlich, ich bin auf die Welt gekommen mit einer Schwerbehinderung, mit einer chronischen Krankheit. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber meine Nervenleitgeschwindigkeit ist wesentlich eingeschränkter als bei euch. Und das bedeutet, im kurzen Zusammenfassen, meine Nerven brauchen länger als eure, um von A nach B zu kommen. Und Gott hat sich unseren Körper ja auf super Art und Weise ausgedacht. Aber wenn Nerven langsamer gehen, dann gehen sie meistens einen anderen Weg auch als den, den Gott sich ausgedacht hat. Und dadurch werden Muskeln, die Gott sich an einem bestimmten Punkt im Körper hingesetzt hat, nicht so angesprochen, wie sie eigentlich sollten. Und für Muskeln, die man nicht verwendet, ich weiß nicht, ob ihr das englische Sprichwort kennt, you use it or you lose it, also du benutzt sie oder du verlierst sie, Muskeln, die man nicht nutzt, die werden immer kleiner und kleiner und kleiner und können sogar absterben. So, und als ich Jugendlicher war, da brach diese Krankheit nochmal stärker bei mir aus. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich meinen rechten Fuß nicht mehr normal heben konnte, sondern hatte immer so eine versetzte Bewegung da drin. Und als Jugendlicher habe ich mich dann zum ersten Mal mit dieser Krankheit so richtig beschäftigt und habe herausgefunden, dass die halt auch zunehmen kann im Alter und dass es auch sein kann, dass die Muskeln in den Füßen, in den Beinen und so weiter absterben können. Und deswegen war meine Vermutung, also es kann sein, dass, Fragezeichen, vielleicht ich irgendwann in einem Rollstuhl sitzen würde. Und mit dieser Perspektive habe ich eine Entscheidung getroffen für mich, von der ich viele Jahre nicht abgewichen bin in meinem Leben. Ich habe gesagt, okay, ich möchte niemandem das antun, dass er mich in meinem Leben in einem Rollstuhl versorgen muss. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, Familie, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und als ich Christ geworden bin, habe ich natürlich auch die Briefe von Paulus gelesen, habe gelesen, dreimal hat er gebetet, ist nichts passiert. Auch für mich wurde natürlich viel gebetet in meinem Leben. Und das, was ich mir gewünscht habe oder was auch die Beter sich erhofft haben, das ist nicht so eingetreten, wie wir uns das von Gott gewünscht haben. Aber kein Problem. Und Paulus hat dann gesagt, hey, schaut auf mich. Nicht arrogant gemeint, sondern als Einladung gemeint. Ich brauche keine Frau, um Gottes Reich zu bauen. Und Jesus kommt sowieso morgen wieder. Also die, die das brauchen, ja, für die soll das in Ordnung sein und gut sein und eifert dem nach. Aber hey, wenn du das nicht brauchst, dann eifer dem nach, wie ich das mache. Und das habe ich so ein Stück weit für mich, muss ich ganz klar sagen, als Ausrede genutzt. Ja, es gibt Menschen, die beruft Gott dazu. Aber dann redet Gott ganz klar zu dir und sagt dir das durch seinen wunderbaren Geist. Wenn du aus Angst heraus die Bibel liest, dann wirst du die auch so auf dich anwenden, wie du es für dein Leben gerade brauchst. Lasst uns vom Heiligen Geist erfüllen, um diese Angst zu überwinden, so wie die Christen das getan haben. Ihr erinnert euch vielleicht an Pfingsten, Apostelgeschichte. Ganz viele Menschen werden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie reden mit Zungen. Und ein Kapitel später sitzen die Apostel zusammen und haben Angst, weil sie verfolgt werden und bitten den Heiligen Geist neu darum, dass er sie füllen möge. Und genau so dürfen auch wir immer wieder neu uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, um auch Ängste zu überwinden. Denn in ihm ist die Kraft, das zu tun. Also das war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe mit 18 Jahren. Und mit 29 Jahren war diese Entscheidung unverändert. Es gab viele Situationen dazwischen, wo die auf die Prüfung gestellt wurde, aber wo ich mich immer wieder dafür entschieden habe. Aber mit 29 habe ich Annemarie kennengelernt. Und wir sind ziemlich schnell tatsächlich beste Freunde geworden. Und die Frage, die wir uns irgendwann gestellt haben, ist das mehr als nur eine richtig, richtig gute Freundschaft? Und an dem Punkt habe ich in meinem Herzen eine Liebe wahrgenommen, die ich so noch nie gespürt hatte vorher für eine Frau. Und in dem Gespräch, in den Gesprächen, die wir dann geführt haben und was zu diesem finalen Gespräch hingeführt hat, war ich ganz klar, ja, ich möchte diese Liebe nicht loslassen. Ich möchte Annemarie mit ihr mein Leben teilen. Also wir haben uns von vornherein bewusst gemacht, wir wollen einander heiraten und wollen wir einander bis wir sterben, zusammenbleiben. Das war unser Gedankengang in dem Gespräch. Für mich war das klar, ich wollte das. Ich wollte diese Entscheidung, die ich getroffen hatte. Ich spürte, dass die Liebe größer ist als diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Und Annemarie hat in dem Gespräch gesagt am Ende, 1 Uhr morgens, 5 Stunden Gespräch hinter uns, ich habe keinen Frieden darüber. Und das war für mich ein Schock, muss ich sagen, wieder neu. Es war nichts, womit ich gerechnet hätte. Ich habe mir gedacht, ich öffne mein Herz und es wird getreten. Und ich bin niemand, der dicht am Wasser gebaut ist, aber auf der Fahrt von ihr nach Hause zu mir, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da hat nichts in mir gehalten und ich habe innerlich geschrien, ich habe in echt geschrien, ich habe Gott gefragt, was das soll und ich wusste, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder verschließe ich mein Herz und lass das hinter mir, versuch das so gut es geht zu ignorieren. Wovon ich aber wusste, weil ich jetzt schon viele Jahre mit Jesus unterwegs war, dass das völliger Quatsch ist. Wie würde man auf so eine Idee kommen, das zu tun? Und die andere Möglichkeit, die ich dann gemacht habe, ist, noch intensiver auf Gott zuzugehen und seine Liebe zu suchen, um die Verletzungen in mir zu heilen. Ich habe dann 3 Sachen gemacht. Ich wusste, ich kann mich von dieser Verletzung ablenken. Und eine Sache, wie ich mich sehr gut ablenken kann, wie ich viele Stunden in meinem Leben verbracht habe, sind Videospiele. Also habe ich gesagt, okay, ich faste jetzt Videospiele. Bis wann, weiß ich nicht, bis mein Herz sich nicht mehr so schmerzhaft anfühlt. Dann habe ich gesagt, ich möchte dafür beten, weil ich brauche Gottes Nähe. Also habe ich gesagt, ich faste Cola und alles andere und trinke nur noch Wasser und Tee. Und jedes Mal, wenn ich Tee trinke, dann bete ich für die Situation. Und dann habe ich eine 3. Entscheidung getroffen. Ich wusste, ich brauche auch Gottes Wort. Und ich möchte mein Herz nicht von Schmerz und von Angst prägen lassen, sondern von Liebe und Dankbarkeit. Und deswegen habe ich die Psalmen gelesen. Manchmal 5 oder mehr am Tag. Manchmal bin ich auch an einem den ganzen Tag hängen geblieben und habe ihn mehrfach gelesen. Aber das war etwas, wo ich auf ganz neue Art und Weise Gottes Liebe erlebt habe. Und im Gegensatz zu früher, wo ich einfach aus Angst diese Entscheidung getroffen habe, wusste ich hier, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg, mit diesem Schmerz, mit dieser Angst umzugehen, was ich mit dieser Liebe machen soll, die ich für Annemarie habe, warum ich dort verletzt worden bin, warum sie Nein gesagt hat. Und ich meine, das Happy End habt ihr hier gesehen schon. Wir sind verheiratet. Annemarie hat sich dann nicht nach Stunden, nicht nach Tagen, sondern nach Wochen, hat Gott sich ihr offenbart. Auch dadurch, dass noch viele Gespräche von uns geführt wurden, weil wir hatten es auf dem Herzen, auch nicht einfach diese Beziehung zu beenden und uns zu ignorieren, sondern wir haben der Beziehung neue Rahmenbedingungen gegeben. Wir haben gesagt, okay, wir umarmen uns jetzt nicht mehr so intensiv wie vorher und so weiter und so fort. Aber wir wollten immer noch gute Freunde sein, die über ihre Höhen und Tiefen im Leben sich austauschen, füreinander beten und füreinander da sind. Und dadurch waren wir immer noch connected, immer noch in Beziehung. Und dadurch haben wir dann auch letztendlich mit Gottes Hilfe zueinander gefunden und dürfen jetzt 3 wunderbare Kinder haben. Auch dort hat Gott meine Angst genommen, denn jedes Mal bestand 50% die Möglichkeit, dass ich meine chronische Krankheit einem meiner Kinder weitervererbe. Und ich konnte mir zuerst gar nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Und das war auch der Knackpunkt, weil Annemarie ist jemand, die schon seit der Grundschule in ihrem Poesiealbum stehen hat, mein Herzenswunsch ist es, Mutter zu sein. Und das passte leider überhaupt nicht zusammen. Und deswegen hatte sie auch keinen Frieden darüber, im ersten Atemzuge Ja zu sagen zu mir. Aber ich konnte ihr sagen, und das war etwas, was dann auch dazu geführt hat, dass sie Frieden bekommen hat. Ich kann diese Angst nicht wegschnipsen, ich kann sie nicht ignorieren, das wäre ungesund, sondern ich muss ihr offen begegnen. Aber eins weiß ich, 1. Johannesbrief, Gottes Liebe überwindet jede Angst. Also egal, wie vertieft eine Angst vielleicht auch in dir ist, die Teil deiner Identität ist, sogar wie bei mir, wo ich gesagt habe, nee, meine Identität ist, ich will sein wie Paulus und ich brauche keine Frau. Aber das aus einer Angst heraus war, aus Angst Teil meiner Identität, ohne dass es mir vielleicht auch bewusst war, sondern einfach aus meinem Denken heraus gut gepasst hat, wo wir Gottes Wort ganz neu entdecken dürfen und unsere Identität auch prüfen dürfen. Ich möchte dich einladen, ja, jetzt einmal eine kurze Zeit der Stille zu nehmen und in dein Herz hineinzuhören. Ob da eine Angst ist, ob sie kurzfristig vielleicht da ist oder schon langfristig ist. Und wo du merkst, ich möchte diese Angst loslassen. Ich möchte, dass Gott da hineinkommt. Ich möchte dieser Angst offen begegnen und sie nicht ignorieren. Sondern ich weiß und ich spreche aus, dass Jesus diese Welt überwunden hat, dass er seinen Heiligen Geist gesendet hat und dass seine Kraft und seine Liebe jede Angst in meinem Leben überwinden kann und wird. Ja, Heiliger Geist, komm du jetzt in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Wir wollen dir wirklich unsere Ängste bringen. Sie sollen nicht unser Ratgeber sein, sondern du, Heiliger Geist. Du sollst uns leiten und führen. Da, wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit. Auch von Angst und anderen Dingen, die uns schlechte Ratgeber sein wollen. So wie das Volk der Israeliten von diesem Geist der Angst befallen wurde. Wir sehnen uns und strecken uns aus nach deinem Geist. Komm du und füll uns und verändere du uns durch deine Liebe. Amen. Und jetzt möchte ich mit euch raus aus meinem Leben und raus aus deinem Leben gehen und schauen, was Angst auch darüber hinaus bedeuten kann, wie andere Menschen mit Angst, mit der sie regelmäßig konfrontiert werden oder sie schon erlebt haben am eigenen Leib, wie sie damit umgegangen sind, was ihnen geholfen hat. Lasst uns mal mit der PowerPoint starten, die ich mitgebracht habe. Ich gucke gerade, wo sie rangeworfen wird. Ich sehe sie da, das ist super. Und ihr seht sie hinter mir. Das ist auch super. Genau, also AVC kennen viele von euch, so wie ich das mitgekriegt habe. Falls nicht, dann ist heute der perfekte Zeitpunkt, den AVC kennenzulernen. Der AVC, der hat 3 Schwerpunkte. Zum einen, er hilft verfolgten Geschwistern und steht ihnen bei. Wie das genau aussieht, schauen wir uns gleich an. Das zweite ist, er hilft Notleidenden. Und das dritte ist, das habe ich euch schon so ein bisschen durch die Geschichte mit dem Auto nach Sibirien gezeigt, er möchte Jesus Christus bekannt machen. Und um das noch einmal ein bisschen besser zu zeigen, schauen wir uns auch noch mal ein Video dazu an. We'll be right back. Das ist der AVC. Und den AVC gibt es schon seit vielen Jahren. Ich gehe mal hier weiter. Seit 1972, also über 50 Jahre jetzt her, und er ist in 60 Ländern weltweit aktiv. Dort seht ihr eine Karte, in welchen Ländern überall der AVC aktiv ist. Es hat angefangen damit, wie auch ähnlich bei Open Doors, dass man Bibeln hinter den eisernen Vorhang schmuggeln wollte, weil dort Menschen nach Gottes Wort sich gesehnt haben. Und aus dieser Arbeit sind wir dann nach Afrika, dann nach Südamerika und auch nach Asien hineingekommen. Überall dort, wo Christen verfolgt wurden, wo Menschen Not gelitten haben, dort ist der AVC aktiv geworden. Und ich möchte mit euch heute einmal ein paar ganz bestimmte Gebiete angucken, nämlich Nigeria, Burkina Faso und Togo, wo es ja wieder einmal neue Veränderungen gibt, die der AVC dort erlebt und wo ich euch mit hineinnehmen möchte, ganz gezielt dafür zu beten. Und am Ende des Gottesdienstes beten wir auch nochmal für weltweit die verfolgten Geschwister. Genau, also hier, das ist eine Sache, die wir in Nigeria immer mehr erleben. Noch einmal ganz kurz zurück. Hier seht ihr noch einmal Nigeria. Kurz als Information, der südliche Teil von Nigeria, da leben zu 100% christliche Bevölkerung, vielleicht auch ein paar andere, die Religionsfreiheit genießen, aber ein sehr christlich geprägter Bereich dieses Landes. Im nördlichen Bereich wiederum leben hauptsächlich muslimische Menschen und in der Mitte von Nigeria leben Menschen, die sowohl Christen als auch Muslime sind. So, das alles wäre nicht so problematisch, würden es nicht so viele Terrororganisationen von den muslimischen Gläubigen geben, die immer wieder gezielt Angriffe in dem Bereich von Mittel-Nigeria machen. Und was ich persönlich sehr, sehr bedauerlich finde und wo ich auch wenige Worte finde, weil ich das einfach nicht begreife und verstehe, die Christen in Süd-Nigeria, die gehören mit zu den reichsten Christen auf der Welt. Es gibt auch also zwei Gemeinden auf der Welt, die streiten sich so ein bisschen, welches die größte Kirche auf der Welt ist. Und eine von diesen größten Kirchen der Welt ist in Nigeria, wo 500 Millionen Menschen sich zugehörig fühlen. Also noch ein bisschen Wachstumspotenzial hier für uns. Aber lasst uns davon nicht abschrecken. Gott sagt nicht, eine gute Gemeinde ist eine große Gemeinde, sondern eine gesunde Gemeinde, die mich verherrlicht, die meinen Namen bekannt macht. Und wo ich Raum finde, ist eine gute Gemeinde. Insofern macht ihr alles genau richtig. Aber was ich nicht fassen kann, ist, dass die Christen in Südnigeria sagen, das ist nicht unser Problem. Das geht uns nichts an. Und das rührt noch ein bisschen aus der Kolonialzeit her, weil Nigeria wurde ja so nicht von den Nigerianern als Land auserkoren, sondern das haben weiße Menschen gesagt, hier ist die Grenze und so seid ihr jetzt dieses Land zusammen, obwohl da ganz viele unterschiedliche Völker und Gruppen drin sind, die auch eine Geschichte mit sich haben, auch Konflikte miteinander haben und aus diesen Konflikten heraus diese Überwindung nicht finden können, sich als eine Familie zu sehen, obwohl sie in Jesus Christus eins sind, so wie wir eins sind. Lasst uns da auf jeden Fall für beten, dass Gott sich ihnen offenbart, dass er ihnen zeigt, dass sie zusammengehören und wie sie auch den Christen in Mittel-Nigeria helfen können. Und genauso auch, dass die Regierung erkennt, was dort passiert und dort hineinkommt und Hilfe sendet. Und eine Sache, die die Christen in Mittel-Nigeria erleben, ist tatsächlich, dass fast in jedem Dorf eine Moschee entsteht. Also nicht nur, dass du sowieso Angst hast davor, Gottesdienste zu feiern, weil es kann jederzeit passieren, dass Menschen das Gebäude stürmen und alle umbringen, die da sind, oder alle Frauen und Kinder entführen, sondern du wirst auch noch konfrontiert damit, dass dort eine Moschee jetzt neben deiner Kirche entsteht, die dich immer wieder daran erinnert. Und die Menschen, die erleben leider nicht nur in ihren Gottesdiensten diese Angst, sondern es werden auch immer wieder in der Nacht Dörfer von Christen überfallen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr schlaft gerade und auf einmal hört ihr Schüsse und das Einzige, woran ihr denken könnt, ist, eure Kinder, eure Liebsten zu schnappen und so schnell wie möglich wegzurennen. Und wenn ihr wiederkommt, dann bleibt es leider nicht aus, dass dort Leichen auf der Straße oder in den Häusern liegen oder Häuser brennen und viele Kinder, auch Waisenkinder dadurch werden. Und das ist eine Angst und ein Fakt, mit dem diese Menschen jeden Tag leben müssen. Wo ich auch in dem Prozess, wo ich mich für den AVC beworben hatte, da war ich auch nach dem Bewerbungsgespräch mit Christian, hat er mich eingeladen, komm doch zur AVC-Konferenz, um uns noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und da war auch ein Bruder aus Afrika da, der gesagt hat, wir sind so reich, wir haben große Autos, wir haben Häuser und so weiter und so fort, aber wir haben noch viel größere Schätze als ihr. Denn unser Glaube ist größer als euer Glaube. Und damit hat er recht, muss ich zugeben. Wir sind manchmal so ein bisschen, ich kann das von mir sagen, eingeschlafen in unserem Wohlstand und versuchen darauf zu achten, nichts davon zu verlieren. Versuchen uns Sicherheitsrahmenbedingungen, Leitplanken zu setzen, wie auf der Autobahn, die nicht durchbrochen werden, damit uns nichts passiert. So etwas haben unsere Geschwister in Afrika nicht. Die fahren direkt über den Eissee mit dem, was Gott ihnen gerade gibt. Und sie vertrauen darauf, dass sie nicht einbrechen, sondern dass Gott sie da durchträgt. Gott ist ihre Hoffnung. Gott ist in ihrem Glauben das Größte und Wichtigste. Wie ist das bei uns? An welcher Stelle kommt Gott und der Glaube in deinem Leben? Lasst uns einmal gleich das zweite Video anschauen. Noch einmal kurz Pause. Und zwar ist das eine Frau, die in Nigeria von einer bekannten Terrorgruppe der Boko Haram entführt wurde und 20 Monate als Sklavin bei den Boko Haram leben musste. Lasst uns mal ihren Bericht anschauen.
Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan, Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen, es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat.
So it was just God. It was God that delivered me. I still have nightmares sometimes.
Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem 11-jährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst.
Yes, so I live in fear. Forgiving is not as easy as people would think it should be.
Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
Genau, das ist schon krass, oder? Also, man kann sich das gar nicht vorstellen, so empfinde ich es. Wie muss das sein, versklavt zu werden, aus einem Dorf geraubt zu werden und dort unter Menschen zu leben, die einen ja, wie Dreck behandeln letztendlich, weil man an einen Gott glaubt, der lebendig ist, der einem begegnet ist, der die Hoffnung von einem ist. Und dann nicht aufzugeben, sondern an diesem Gott festzuhalten. Sich von diesem Gott führen und leiten zu lassen. Und ich finde es so krass und unglaublich, was die Moanred hier sagt. Dass sie diesen Menschen vergeben hat. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir fällt es manchmal für weitaus weniger schwierig, Menschen zu vergeben, als so etwas. Und auf der anderen Seite, was sie gesagt hat, sie weiß, dass sie in Angst lebt, weil sie das getan hat, was sie getan hat. Aber sie flüchtet nicht vor dieser Angst, sondern sie begegnet ihr ganz offen und sagt, diese Angst soll nicht mein Entscheidungsgeber sein. Woran mache ich das fest? Weil sie sagt, sie möchte zu Muslimen gehen und ihnen die gute Nachricht geben. Sie will sich nicht einfach nur aus der Welt rausnehmen und sagen, ich habe es geschafft, ich kann mir jetzt ein neues Leben aufbauen und irgendwie meine Sicherheitsleitplanken hier machen, sondern sie möchte zu Muslimen gehen, in Dörfer hineingehen, um die gute Nachricht zu bringen, um zu sagen, wer ihr Gott ist, was er getan hat, dass Jesus Christus für sie und für die Menschen am Kreuz gestorben ist, damit wir eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben können, damit Gottes Reich in unserem Leben bereits jetzt beginnen kann und Realität wird. Das ist total stark. Ah, ich klicke hier nochmal weiter. Genau. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Es gibt, und das finde ich total stark, das macht Moanred auch mit, also sie unterstützt das, immer noch sehr viele Volksgruppen in Nigeria, aber auch in Burkina Faso und Togo, die noch nie von Jesus gehört haben. Wir arbeiten mit Partnern wie zum Beispiel Wycliffe zusammen, weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist eine Organisation, die Bibel in jede Sprache der Welt übersetzen möchte. Und somit haben wir Gottes Wort in der Sprache der Einheimischen und können ihnen Gottes gute Nachricht, seine Liebe bringen. Aber auch dort erleben wir immer auch von unseren Evangelisten und unseren Gemeindegründern, dass dort Angst eine Rolle spielt. Denn etwas, was mir ganz neu bewusst geworden ist, durch meine Arbeit beim AVC. Es gibt eine unsichtbare Welt. Ja, es war mir auch vorher bewusst, es gibt Gott, es gibt einen Widersacher, es gibt den Himmel, es gibt die Hölle und es gibt Engel und es gibt Dämonen. Aber dort haben Menschen tatsächlich Macht vom Teufel, diese Macht sehen andere Menschen. Dort in den afrikanischen Ländern ist dieser Voodoo-Zauber sehr bekannt und sehr geprägt. Und es gibt dort Medizinleute, die tatsächlich, wenn eine Versammlung vor ihnen ist oder auch nur ein paar Leute sind, die können jemanden gezielt verfluchen. Und dann passieren diese Sachen auch, weil der Teufel ihnen diese Macht gibt, das zu tun. Und die Menschen haben Angst davor, selbst als Evangelisten teilweise, diesen Menschen zu begegnen und sich ihnen ein Stück weit auszuliefern. Wir selbst dürfen wissen, Gottes Geist ist größer als der Teufel. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie das Prinzip der Gravität sagt, wenn ich jetzt den Präsenter loslasse, dann fällt er runter, weil dieses Gesetz der Schwerkraft hier gilt. Aber ein Flugzeug kann fliegen, obwohl es eigentlich nur ein Gegenstand ist, der auch unten liegen bleiben müsste. Aber das Gesetz der Aerodynamik ist stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Und deshalb, das ist so ein Bild, womit ich mir immer merke, hey, der Heilige Geist ist größer. Das Gesetz vom Heiligen Geist ist größer als das Gesetz des Teufels. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann muss der Teufel weichen. Amen dazu, genau. Und ihr könnt euch aber vorstellen, dass diese Menschen, die Verfolgung erleben, ja, dass die erstmal Hilfe brauchen. Wenn du dein Haus verloren hast, wenn du ein Familienmitglied verloren hast, wenn du vertrieben wurdest, dann stehst du erstmal unter Schock. Du musst erstmal das verarbeiten, wenn du es denn überhaupt verarbeiten kannst, was du da erlebt hast. Und der AVC hilft den Menschen erstmal mit dem Dringendsten, was sie brauchen, also auch Seelsorge und Traumabewältigung, aber auch den klarsten Dingen wie Essen, Trinken und einen Schlafplatz. Und wir wollen natürlich versuchen, den Menschen wieder eine neue Zukunft zu geben, dass sie die aufbauen können. Wir hatten auch schon mal das Projekt Patenschaften für Ziegen, weil eine Ziege ein Haustier ist, was den Menschen total hilft, ein neues Leben aufzubauen. Das gibt Nahrung und vermehrt sich automatisch und es hilft den Menschen, ein Einkommen zu generieren, hilft den Menschen, Nahrung zu haben und sich etwas aufzubauen. Aber genauso gibt es auch andere Möglichkeiten, wie wir den Menschen helfen, ob in einer Ausbildung oder mit Maschinen, um etwas als Einkommen zu generieren oder aber auch durch Saatgut für Landwirtschaft, um dort etwas neu wachsen zu lassen. Genau. Auch die Kinder, wir haben unterschiedliche Patenschaftsprogramme, unterschiedliche Waisenhäuser, sowohl in Äthiopien als auch in Nigeria, als auch in vielen anderen Ländern, wo wir aktiv sind, wo sowohl Kinder hinkommen, die ihre Eltern verloren haben, aber auch Kinder, wo die Eltern einfach völlig überfordert sind, ob finanziell oder aus anderen Gründen. Aber dort helfen wir Kindern, ja, wirklich ein Leben aufzubauen und dabei auch Gott kennenzulernen und ein Leben mit ihm in Zukunft zu bestreiten. Hier haben wir unseren ersten Evangelisten, der in Togo unterwegs ist, der jetzt dorthin geht, um Gemeinde zu gründen. Und da möchte ich euch auch mit aufs Herz legen, hey, lasst uns für dieses Land beten, dass dort Gemeinden gegründet werden, dass dort Menschen zum Glauben kommen, dass sie dort Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist erleben und sich das Ganze multipliziert, sodass sie ein Segen sind für die Menschen in ihrer Region. Und viele von den Menschen, gerade von den Jüngeren, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Die sagen nicht, wir versuchen nach Europa zu flüchten oder so, sondern wir haben dort auch Schulen und bilden dort junge Menschen aus, als Evangelisten, als Missionare, als Gemeindegründer. Und diese Menschen haben es auf dem Herzen, zurückzugehen in die Region, wo sie herkommen, wo sie die Sprache sprechen, wo sie die Kultur kennen, wo sie ein Stück weit auch die Menschen kennen. Obwohl sie dort Leid erfahren haben, gehen sie zurück und verkünden dort die gute Nachricht von Jesus Christus. Das finde ich auch total beeindruckend, dass sie sich dort von Gott gebrauchen lassen. Wenn du es auf dem Herzen hast, ja, solche Evangelisten zu unterstützen, dann hat der AVC auch ein Evangelisten-Patenschaftsprogramm. Falls du dort Fragen hast, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich habe da einen Infotisch und wir können uns darüber austauschen. Genau, lasst uns einmal kurz die Zeit nehmen, um jetzt für diese drei Länder, Nigeria, Burkina Faso und Togo, ganz intensiv zu beten. Kannst du gerne in deinem Herzen im Stillen machen oder alle gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ihr afrikanisches Gebet kennt, aber das bedeutet, jeder an seinem Platz, so laut er kann, mit dem, was Gott ihnen aufs Herz legt. Lasst uns das jetzt tun. Heiliger Geist, komm jetzt in diese Länder und lass dich fallen, lass deinen Geist dort fallen, gieß dich aus und lass die Christen dort erleben, dass du an ihrer Seite bist, dass du ihnen hilfst in dieser Unterdrückung, dieser Zeit der Verfolgung. Ich bete, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen neue Hoffnung schenkst, an ihrem Glauben festzuhalten. Ich bete, dass du die Geschwister in Südnigeria, aber auf der ganzen Welt einfach dort in ihrem Herzen eins werden lässt und wir sie in unseren Gebeten, aber auch auf andere Möglichkeiten unterstützen, damit sie dort ja, Entlastung erfahren und erleben, dass ihr Gott größer ist und an ihrer Seite steht und mit ihnen ist und dass auch ihre Geschwister an ihrer Seite sind und für sie sind. Ich bete, dass du die Gemeindegründung in diesen Ländern, dass du sie segnest, dass dort Menschen zum Glauben kommen und deine Liebe erfahren, dass sie dir begegnen, dass sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, der in ihr Leben hineinkommt und sie verändert. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein letztes Thema mit euch angehen, nämlich wir reisen jetzt einmal nach Äthiopien, auch ein afrikanisches Land. Und dort ist es so, dass auch dort ein Geist der Angst einen krassen Einfluss hat auf viele Völker und Stämme, die dort leben. Und dort gibt es ja die Sitte, dass Kinder, wenn sie auf bestimmte Art und Weise zur Welt kommen, verflucht werden. Dann werden die als sozusagen Minji-Kinder gebrandmarkt, was Fluch heißt. Und warum ein Kind Minji sein kann, das hat ganz unterschiedliche Gründe, die total unglaublich und unverständlich sind. Aber als Beispiel, wenn das erste Kind ein Sohn ist, dann ist das automatisch ein verfluchtes Kind. Und verfluchte Kinder müssen getötet werden. Die dürfen nicht am Leben bleiben, weil ansonsten der ganze Stamm verflucht ist und der Stamm glaubt, dass das bis hin zu ihrer Auslöschung führen kann. Und deswegen sind nicht nur die Eltern angehalten, dieses Kind zu töten, sondern der ganze Stamm ist aufgefordert, dass dieses Kind nicht am Leben bleibt. Und das ist ein Video, was mir wirklich sehr ans Herz geht, auch weil ich drei Kinder habe und weil ich das unglaublich finde, was dort ein Geist der Angst, ich meine, vor 100 Jahren hat man hier in Deutschland noch Juhu geschrien und gesagt, hier ist der Thronfolger und hat darauf gebetet, dass es ein Junge wird. Und dort ist ein Geist, der sagt, Kinder müssen getötet werden, wenn sie die absurdesten Kriterien erfüllen. Lasst uns einmal das Video dazu anschauen.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Bena Tsemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist er Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte, ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Minji-Kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minji-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minji-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kiyafa haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
And you are happy?
Yes.
Also alle Kinder, die wir da zum Ende gesehen haben, die würden heute tatsächlich nicht leben, wenn nicht der AVC oder andere Menschen sich für sie einsetzen würden. Und das ist ein Beispiel, wo unser Widersacher, der Teufel, einen Geist der Angst und der Verwirrung, der Zerstörung gesendet hat, um Menschen dazu zu bringen, anderen Menschen Leid zuzufügen. Wo Menschen in Angst leben. Aber die gute Nachricht ist, dass unser Gott größer ist, dass der Heilige Geist größer ist als dieser Geist. Und wie ihr gehört habt, gibt es da schon erste Erfolge, dass Kinder, und dieses Bild mit den lächelnden Kindern ist der Beweis, dass Kinder gerettet werden, dass Kinder eine bessere Zukunft haben können. Und wir haben es auf dem Herzen, diese Kinder zu unterstützen, und wir wünschen uns als AVC, dass wir auch dieses Jahr wieder 400 neue Kinderpatenschaften abschließen können. Und wenn ihr das auf dem Herzen habt, wenn euch das interessiert, dann kommt auch gerne auf mich nach dem Gottesdienst zu. Eine Kindervollpatenschaft, die kostet 30 Euro im Monat. Das heißt, damit ist das Kind mit allem, was es braucht, von Essen und Trinken, Wohnung bis hin zu einer schulischen Ausbildung versorgt, und ihr könnt so das Leben von einem dieser Kinder maßgeblich mitbestimmen. Und die andere Möglichkeit, wenn du sagst, hey, 30 Euro im Monat ist zu viel, das habe ich einfach nicht, wir leben in einer Zeit, wo viele Preise gerade explodieren, dann gibt es auch einen Flyer, den ich dabei habe, wo du einen einmaligen Betrag spenden kannst oder auch monatlich sagst, hey, ich spende 10 Euro für dieses Projekt, dann komm gerne auf mich zu. Vielleicht macht ihr auch als Hauskreis oder als Jugendkreis zusammen eine Patenschaft, um gemeinsam für dieses Kind zu beten, was euch dann miteinander verbindet. Genau. Hier noch einmal kurz der Aufruf. Natürlich das, was viele Geschwister sagen, die verfolgt werden. Hey, das Wichtigste, was ihr für uns tun könnt, ist, betet für uns. Vergesst uns nicht, denn das Gebet ist unsere stärkste Waffe, die Gott uns gegeben hat, weil wir damit Dinge aussprechen können, die passieren. Wir haben eine Autorität durch den Heiligen Geist in der unsichtbaren Welt und können selbst von hier aus den Heiligen Geist dazu bringen, in Nigeria oder in anderen Ländern auf der Welt einzugreifen und zu wirken. Also lasst uns von diesem Gebet Gebrauch machen. Lasst uns unserem Vater im Himmel bestürmen und durch den Heiligen Geist dort mitwirken. Aber du kannst natürlich auch finanziell uns unterstützen und dabei sein. Und du kannst dich auch weiterhin informieren. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir verschicken 4 bis 5 Mal im Jahr ein Magazin, das heißt Report. Darin findet ihr Berichte von Menschen, entweder von unseren Evangelisten, Missionaren oder auch von Menschen, die Zeichen und Wunder mit Gott erlebt haben, die Zeugnisse dort bekannt machen, was sie erlebt haben. Den Report könnt ihr gerne abonnieren. Habe ich auch ein paar Exemplare dabei, falls euch das interessiert. Und ansonsten haben wir aber auch eine Gebets-E-Mail, die einmal die Woche rumgeht. Dort wird immer ein Brennpunkt ganz besonders beleuchtet. Und für mich ist das immer auch eine Erinnerung, bin ich ganz ehrlich. Im Alltag hat man immer so viele Aufgaben und Dinge zu tun, dass manchmal eine Erinnerung auf liebevolle Art und Weise total hilfreich ist. Also wenn du auch den Gebets-Newsletter abonnieren möchtest, um dich dort erinnern zu lassen und informieren zu lassen, dann sei herzlich eingeladen. Und ich möchte euch einladen, der AVC hat auch mehrere Konferenzen, die in Nidda gefeiert werden. Das ist von euch gar nicht so weit weg. Und dort findet die Jahreskonferenz jetzt im Mai statt, die Jugendkonferenz im August und im November findet die Gebetskonferenz statt. Genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende meiner Zeit gleich noch einmal für die verfolgten Geschwister, für die notleidenden Geschwister und für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, ob das deine Familie ist, bis hin zu den Grenzen der Welt von hier aus, lasst uns im Gebet hineinnehmen und dort eine Zeit nehmen, wo wir für die Menschen beten. Und ich lade das Musikerteam auch ein, nach vorne zu kommen, um uns darin instrumental zu begleiten.